Filmclip mitgebracht, den ich ein bisschen zusammengeschnitten habe, so knapp eine Minute, von einem Naturschauspiel. Es ist der Vulkan Kilauea oder so ähnlich auf Hawaii. Ist zum ersten Mal gefilmt worden von einer Drohne. Ein Vulkanausbruch von einer Drohne. Bis zu 70 Meter hohe Fontänen von Lava, flüssiger Lava, sind da hochgeschleudert worden. Über 1700 Menschen mussten evakuiert werden. Konnten wegen der austretenden Gase dann auch nicht so schnell wieder zurückziehen. Die Lava, die mit unglaublicher Hitze hochgeschleudert wurde oder sich zu den Krater runter ergoss, ist nicht heiß geblieben, sondern nach kurzer Zeit erkaltet. Und wir haben da einen am Schluss gesehen, vielleicht können wir das auf der PowerPoint nochmal zeigen. Da sind die Fontänen so und auf dem nächsten Bild kann man sehen, alles erkaltet, nach ganz kurzer Zeit. Ich habe schon gedacht, wie räumt man das Zeug weg? Aber und ich dachte, das ist so ein gutes Bild für das, was oft bei uns persönlich in unserem persönlichen Leben, Glaubensleben auch passiert. Ist eigentlich ein gutes Bild dafür, so schrecklich ein Vulkanausbruch vielleicht für die darum sind, ist, aber für diejenigen, die beobachten, vielleicht sogar vom Bildschirm beobachten, über die Drohne, ist es ein faszinierendes Schauspiel. Aber ganz ähnlich läuft das bei uns in unserem Leben als Christen. Vielleicht kann man das auch sehr gut auf uns als Gemeinde übertragen. Es ist ganz typisch, wenn jemand sein Leben ausliefert, dann entsteht was ganz Neues, teilweise was ganz Außergewöhnliches, hat das große Auswirkungen auf einen Menschen. Wenn Gott anfängt, im Leben eines Menschen zu wirken, wenn man sein Leben ihm ausgeliefert hat und loslegt auf dem Weg mit ihm. Das ist so wie heiße Lava, die plötzlich herausfließt. Bei Gott ist es aber nichts Zerstörerisches. Das ist was Heilendes, ist was Wohltuendes. Er nimmt uns positiv ein, umarmt uns, verändert uns, heilt uns. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, von welchem Feuer ich da spreche. Wenn man Christ wird, Jesus sein Leben schenkt und neu beginnt mit ihm. Aber man weiß auch genauso, wenn man schon länger unterwegs ist, dass genau diese Liebe, die am Anfang so stark sein kann, ganz schnell auch wieder erkalten kann, wie diese Lava, die dann auf der Straße ist. Es ist nicht von ungefähr, dass Jesus in einem der sogenannten Sendschreiben in der Offenbarung eine Gemeinde geradezu anklagt, sie haben genau diese erste Liebe verloren. Das ist eine schmerzhafte Anklage. So nach dem Motto, ihr habt irgendwann mal sowas von gebrannt und das ist alles weg, verloren, ausgegangen. Die heißen Ströme sind erkaltet und erstarrt. Und eigentlich sind wir doch dazu geschaffen worden, und auch von Jesus dazu gerettet und erlöst worden, dass wir in einer ganz persönlichen Liebesbeziehung, die brennt, mit Gott stehen sollen. Eigentlich hat er uns dazu gemacht. Aber inzwischen haben wir das vielleicht aus den Augen verloren. Und dann passiert etwas ganz typisch, das ich bei mir persönlich und bei vielen anderen auch beobachtet habe. So das geistliche Leben, so die Gemeinde, das Bibellesen, das Beten wird so zunehmend anstrengend. Weil es nicht mehr von einer Kraft gespeist wird, die übernatürlich ist, sondern von unserer eigenen Kraft. Und die geht so leicht aus. Dann wird alles als Belastung empfunden. Man hat gute Veranstaltungen früher besucht. Man hat vielleicht einen wertvollen Dienst getan. Arbeiten waren früher eher durch Dankbarkeit gegenüber Jesus geprägt gewesen, aus Liebe zu Gott motiviert, waren Ausdruck einer lebendigen Beziehung mit Gott. Aber jetzt hört man ständig Sätze, das ist mir zu viel, das ist zu anstrengend, das passt nicht in meinen Terminplan und so weiter. Typische Anzeichen, so kleine Anzeichen, dass so die Liebe verloren gegangen ist. Können Sie sich, kannst du dich nochmal erinnern, wo du das erste Mal verliebt warst? Da passt ein Date immer in den Terminplan, oder? Da hat man nicht gesagt, oh, das ist mir zu anstrengend, mich mit der zu treffen. Ich weiß nicht, ob ich da Zeit habe. Oder? Das schaffe ich nicht. Im Gegenteil, man hat Prioritäten neu geordnet im Leben. Plötzlich waren die wichtigsten Termine unwichtig. Es war nichts anstrengend. Nächte wurden durchgemacht, geredet. Als Männer haben wir so viel geredet, wie im ganzen Leben danach nicht mehr. Können alle Frauen bestätigen. Da hat man Dinge gemacht, zu denen man nicht mehr, später nie mehr in der Lage war, weil da ein Feuer gebrannt hat. Und genau davon redet Jesus immer wieder. Und spricht Gott, wenn er sagt, das habt ihr verloren bei dieser Gemeinde. Man hat den Eindruck, man ist ausgebrannt. Um im Bild des Vulkans zu bleiben, man ist geradezu erstarrt. Nichts mehr macht so Freude und auch die Gemeinde scheint, wenigstens empfindet man das so, immer nur zu fordern und einem nichts zu geben. Man kann einfach sagen, das Feuer der Liebe hat aufgehört zu brennen. Und dann wird auch der andere, selbst der andere in der Gemeinde, zur Last. Aus Nächstenliebe wird bestenfalls Liebesdienst, wie man es früher gesagt hat, ein Liebesdienst. Man macht nur noch Dinge aus Pflichtbewusstsein, einfach aus Anstand, einfach weil man Christ ist. Und es ist einfach anstrengend. Wie kann man da rauskommen? Wie kann man zurück zur ersten Liebe zu Jesus kommen? Wie kann man liebende Gemeinde sein? Deswegen habe ich das ganz an den Anfang dieser Predigtreihe gestellt, Abenteuer Gemeinde. Wir müssen ganz neu herausfinden, wo kommt unsere Kraft eigentlich her? Ich könnte jetzt ganz viele Dinge sagen, was Gemeinde ausmacht, aber wenn wir nicht von diesem Feuer gespeist sind, dann ist alles anstrengend. Alles Pflicht- und Leistungsdenken. Dann ist das Krampf. Wie wird man liebende Gemeinde? Und Jesus greift hier auf den Kern zu, drückt den Finger genau in den Kern rein. Diese Antwort, wie man das wird, gibt Jesus selbst in einer der Geschichten, die zum Beispiel Markus in seinem Evangelium berichtet. Nicht nur Markus, auch andere Evangelisten berichten genau diese Geschichte, wo ein Theologe eines Tages zu Jesus kommt. Eigentlich jemand, der diese Frage ja selbst beantwortet, antworten könnte. Und in Markus 12, Vers 28 folgend lesen wir, ein Schriftgelehrter ging zu ihm hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister. Ich habe mich schon gewundert, warum lobt er denn hier? Ist eigentlich an der falschen Stelle. Sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Kraft zu lieben, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Ist interessant auch, wie es dann weitergeht, ne? Aber dazu kommen wir noch. Die Schriftgelehrten, eben die Theologen der Zeit von Jesus, haben sich das ziemlich gut eingeteilt. Sie haben einfach mal im Alten Testament geguckt, welche wie viele Gebote gibt es da eigentlich? Haben gezählt so, ganz fest, klar ausgesprochene Gebote, explizit formuliert, 613. 613, 365 ausdrückliche Verbote und 248 Gebote. Das sollst du nicht tun. Und nun kommt einer dieser Theologen, welches von diesen 613 ist das Wichtigste? Wollte ihn so ein bisschen herausfordern. Hinter dieser Frage dieses frommen, total religiösen, hingegebenen Mannes steht die Frage, was muss ich unbedingt tun und was sollte ich auf jeden Fall unterlassen, damit Gott nicht sauer auf mich ist oder vielleicht sogar zufrieden mit mir ist. Damit ich ins Reich Gottes komme, dass Gott mich reinlässt in den Himmel. Einer der berühmten Rabbiner, der Theologen zur Zeit von Jesus, Hillel, ist sehr bekannt, hat mal gesagt, man müsste bei so einer Frage das gesamte Gesetz auf einem Fuß stehend erklären können. Also muss es zusammenfassen können. Und genau das macht Jesus hier. Quasi in der Zusammenfassung der ganzen Gebote. Er beantwortet die Frage dieses jungen Mannes so ein bisschen anders, als der sich das ja wahrscheinlich vorgestellt hat. Er zitiert hier die Worte des Schma Israel, dieses Glaubensbekenntnis der Juden. Das waren die letzten Worte, die ein Jude sagte, bevor er einschlief, und die ersten, die er formulierte, wenn er aufstand. Sie stehen im 5. Buch Mose, wo Mose dann sagt, diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie in deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Und das haben die Juden wortwörtlich gemacht. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden. Da hatten sie sowas angebunden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Im Grunde genommen das, was wir machen, wenn wir wichtige Sachen behalten und dann einen Spiegel im Bad aufhängen. Du bist der Größte oder so. Lächle. Think big, machen manche. Irgendwie das Wichtige, an das man sich jeden Tag in jeder Gelegenheit erinnern möchte, das sollen sie hier. Und dann heißt es, wenn dich der Herr, dein Gott, dich in das Land führt, von dem du weißt, dass er hat es deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es dir zu geben, große, schöne Städte, die du nicht gebaut hast, mit Gütern gefüllte Häuser, die du nicht gefüllt hast, in Felsen gehauene Zisternen, die du nicht gehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Dort sollst du das immer wieder wiederholen und leben. Das sagt Jesus. Und er sagt im Grunde genommen mit anderen Worten, mein Lieber, der du mich das hier fragst, es kommt in erster Linie nicht auf deine Leistung und dein Verhalten, die guten Regeln an, nicht auf irgendwelche guten Werke, die du tust, sondern auch nicht darauf, ob du religiös bist oder fromm. Es kommt auf deine Herzensbeziehung zu Gott an. Wie steht es zwischen dir und Gott auf einer Herzensebene? Ob du verstanden hast, dass Gott dich liebt und ob du ihn wieder liebst. Das ist im Grunde genommen die Frage, die er uns stellt, auch bei dem Thema liebende Gemeinde. Wenn er so ein Liebesthermometer bei uns ansetzen würde, auf einer Skala von 1 bis 100, was würde es jetzt anzeigen, wenn wir es unter die Achsel klemmen oder ans Herz halten? Jesus gibt uns hier so etwas wie einen doppelten, von Gott geeichten Liebesmesser, den wir gerade ansetzen können. Das erste ist ganz einfach, liebe Gott. Liebe Gott. Weißt du hast nur dann eine lebendige Beziehung zu Gott, wenn Liebe die Basis dieser Beziehung ist. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen, wenn es um den Glauben an Jesus geht. Gibt es in keiner Religion so, dass Liebe die Basis ist. Gott will nicht ergebene Nachfolger, die sich mühsam auf dem Weg dahin schleppen, die mit Leidensmiene den schweren Weg gehen. Ich gucke immer, wenn ich religiöse Menschen in ihrer Ausübung sehe, entweder im Fernsehen oder auf Bildern, gucke ich immer in ihr Gesicht. Daran sieht man, wie Religion wirkt. Die ist nämlich mühsam. Es ist einfach anstrengend. Und auch christliche Religion kann so anstrengend sein. Es gibt schwere Zeiten auch auf dem Weg mit Jesus, keine Frage. Und manche Zeiten, Phasen in unserem Leben verstehen wir überhaupt nicht. Und sie sind wirklich herausfordernd. Und manche hinterlassen unglaubliche Fragen. Beim Leben mit Gott geht es nicht nur darum, dass es immer schön ist. Aber woher kommt die Kraft in diesen Phasen? Und Jesus sagt ganz klar, es geht um dein Herz und deine Liebe zu Gott. Und ob du die Liebe von ihm gespürt hast. Auch wenn das in diesem Text, den Jesus hier zitiert, nicht gesagt wird. Der Theologe wusste genau, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Und da ist vor diesem Text, bevor Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, steht erstmal ein langer Text, was Gott für dieses Volk getan hat, dem er das gebietet. Da sehen wir im Zusammenhang, da beschreibt Gott zuerst, was er alles getan hat, um seinem Volk seine Liebe zu zeigen. Gott liebt dich, er liebt die Menschen, bevor er geliebt werden will. Das hat er unzählige Male im Wort Gottes gesagt. Und eine Stelle im Römer 5, Vers 8, die ist so krass. Da heißt es, Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. An einer anderen Stelle sagt Paulus, als wir noch Feinde Gottes waren, hat Gott seinen Sohn gegeben. Und sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Das ist die Grundlage, bevor Gott irgendeine Rückmeldung von uns erwartet. Er hat schon alles gegeben. Als wir Feinde, Sünder waren, nichts von ihm zu tun haben wollten, hat er alles getan, um uns zu retten. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Und deshalb sollen wir Gott lieben, zurücklieben. Und zwar, und da sagt er hier drei Dinge, mit deiner ganzen Persönlichkeit. Lieben mit deinem ganzen Herzen. Lieben mit deinem ganzen Herzen. Im biblischen Sprachgebrauch ist das Herz so das Personenzentrum. Also die Frage, was in meiner innersten Schaltzentrale mich bewegt. Wir als Europäer würden sagen, ist unser Kopf. Aber der Hebräer dachte an das Herz. Im BIOS würden Computerfreunde sagen. Liebe mich mit deinem BIOS. Ja? Das Herz als Sitz des Denkens im Sinn von Trachten, Ausgerichtetsein des Fühlens, zwar als des Wollens der Entscheidungen. Da, wo unsere Entscheidung getroffen wird, in diesem Zentrum, sollen mit unserer innersten Persönlichkeit sollen wir Gott lieben. Mit reiner Herzenshingabe an ihn. Scheinbar will Gott nicht weniger. Und in jeder Beziehung, wo Menschen sich ineinander verlieben, ist im Grunde genommen die Sehnsucht genau das. Ich möchte, dass du mich komplett ganz liebst mit deinem ganzen Herzen. Und wenn der Evangelist Johannes das mit der ersten Liebe vergleicht, dann meint er genau dieses Verliebtsein. Dann kreisen die Gedanken nur noch um die eine Person, in die man verliebt ist. Und genau diese Liebe wünscht sich Gott, weil er genauso geliebt hat. Jemand sagte mal, Jesus wäre auch gestorben, wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst. Stellen wir uns das mal vor. Da ist jemand bereit, sein Leben zu geben. Da haben wir noch nie an ihn gedacht. Aber wir sollen auch lieben Gott mit unserem Gefühl, ja? Das ist der zweite Unterpunkt, hingebungsvoll und bewusst. Und praktisch sind die drei Gedanken. Die Seele, auch hier ausgesprochen, die hier angesprochen wird, im Griechischen steht das Wort Psyche, Psychiater, daher kennen wir das, psychisch, meint den Sitz der Empfindungen, der Gefühle. Und er spricht hier quasi nicht nur von unserer Schaltzentrale, wo unsere Entscheidungen getroffen werden, sondern auch von unseren Emotionen. Diese Liebe zu Gott, die zu einer Emotion werden kann. Manche Christen tun sich da sehr schwer, auch weil es Frömmigkeitsrichtungen gibt, die Emotionen überbetonen. Gibt es andere Frömmigkeitsrichtungen, die Emotionen unterbetonen. Ich hoffe immer, dass wir in Deutschland so ein ungefähres Mittel finden, wo wir neigen eher zu der zweiten Gruppe. Aber ich habe persönlich gemerkt, ich kann mich noch jetzt erinnern, ich war schon im Theologiestudium, da habe ich mich zum ersten Mal mit dem Vaterbild Gottes beschäftigt. Und als das zum ersten Mal bei mir geklickt war, ich meine, ich war schon seit Jahren mit Gott unterwegs, ich komme aus einer christlichen Familie, zum ersten Mal habe ich begriffen, wie sehr Gott mich auch gefühlsmäßig liebt. Ich konnte mich damals nicht erinnern, wann ich das letzte Mal geweint habe, aber dann habe ich angefangen zu weinen. Ganz was Außergewöhnliches für einen Mann, ja, ist mir klar. Aber im Gebet, im Gespräch mit Gott, auch Gefühle zuzulassen, wo Tränen fließen. Das ist mir zum ersten Mal nach Jahren passiert. Der Psalmist 42 drückt das so aus: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Wo eine Sehnsucht da ist, die auch gefühlsmäßig getragen ist. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Und vielleicht sagst du, wenn du das hörst, ach, weißt du, wenn du wüsstest, wie es in meinem Herzen aussieht, da ist nichts an Liebe und Emotion und Leidenschaft gegenüber Gott da. Meine Liebe ist genauso erkaltet wie diese Lava. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie meine erste Liebe war zu Gott. Und es ist gut, wenn wir das zugeben, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe gesagt, da ist nichts an Gefühl. Das ist nämlich der erste Schritt, dass unsere Liebe wieder wachsen kann. Gott ist darüber nicht schockiert, er kennt unser Herz besser, als wir es selbst kennen. Er hat kein Problem, wenn wir das offen zugeben. Er freut sich, wenn wir ehrlich sind. Und er fängt an, vielleicht etwas neu zu entzünden bei mir, wenn ich das möchte. Mir hat es total geholfen, mal meine Beziehung zu Gott mal ganz anders zu pflegen. Ich habe für diejenigen, die das interessiert, so 70 verschiedene Ideen, die jemand mal aufgelistet hat, ich habe ein paar selbst ergänzt, wie man mal Dinge tun kann, die anders sind in der Beziehung zu Gott. Ihn zu entdecken. Wer mag, kann sich das nachher einfach holen und vielleicht das ein oder andere probieren. Nicht 70 gleich hintereinander. Manche brauchen mehr Zeit von den Ideen, die da sind. Manche sprechen einen überhaupt nicht an. Aber mir hat das geholfen, an dem Punkt, an meiner Beziehung zu Gott zu arbeiten, das ein oder andere mal anders zu machen, zu probieren, die Bibel mal anders zu lesen, mal anders zu beten. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal einen ganzen Psalm auswendig gelernt, außer Psalm 23, den doch jeder kennt? Ich fand das total beeindruckend, das habe ich nie geschafft. Ein Freund von mir hat den Psalm 119, das ist der größte Psalm, 176 Verse, die teilweise auch ähnlich klingen, auswendig gelernt. Das war so beeindruckend, er ist manchmal auf Konferenzen eingeladen, damit er das einfach mal vorträgt. Fand er total klasse natürlich. Und Luther hat gesagt, man sollte den Römerbrief auswendig kennen. Ich sage mal, man kann alles übertreiben. Es geht nur mal darum, vielleicht Dinge zu tun, die man sonst nie getan hätte. Und plötzlich neue Entdeckungen mit diesem Gott zu machen. Wie man in einer Beziehung das macht, verrückte Sachen zu machen. Also man kann sich das hier mitnehmen. Sich vielleicht auch zu neuen Ideen anregen lassen, diese Liste auf 100 erhöhen oder so und vielleicht auszutauschen im Hauskreis. Ich habe das und das gemacht. Bewusst steht da auch noch, sollte eigentlich andersrum geordnet sein. Liebe Gott bewusst. Du sollst deinen Herrn, den Gott, lieben mit all deinen Gedanken. Mit ganzem Gemüt übersetzt Luther. Das passt nicht so ganz. Im Griechischen steht hier das Wort Dianoia, das heißt Verstand. Das ist das sachliche, theoretische Denken, unser Wissen, unser Vermögen zu planen, zu überlegen. Stellen wir uns vor, Gott will auch unseren Intellekt. Er will nicht, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Im Gegenteil. Wir sollen auch durch das Denken in unserer Liebe zu Gott wachsen. Nein, wir sollen vernünftig glauben. Denn Denken hilft auch in der Beziehung zu Gott. Und das wird in dem einen oder anderen Psalm deutlich. Da werden Gefühle der Verzagtheit, der Angst, des Frustes geäußert, offen formuliert. Und dann steht da, besinnt sich zum Beispiel David, besinnt er sich, er macht sich bewusst, mit wem er es hier zu tun hat. Nämlich mit Gott und was dieser Gott schon gemacht hat. Interessant. Und durch das Nachdenken verändert sich seine Herzenshaltung. Hochinteressant. Ganz oft in den Psalmen. Und das ist eine ganz wichtige Sache für uns auch als Christen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen die Bibel selbst lesen und im Hauskreis darüber reden und sie vielleicht hier oder da sogar studieren, weil sonst wird unsere Liebe zu Gott ohne Wissen vielleicht auf einem ganz niedrigen Level bleiben. Deswegen sagt Paulus ganz, das Wort Gottes soll unter euch wohnen, es soll euer Lebenshaus füllen. Sonst wird Liebe vielleicht nie in die Tiefe gehen, genauso wie eine Beziehung, wenn ich wenig über die Person weiß, nie tief gehen wird. Ist es nicht faszinierend, dass wenn man eine Person kennenlernt und sich jemand verliebt, ganz viel wissen möchte über diese Person? Erzähl mir doch von dir. Wie hast du gewohnt? Wie waren deine Eltern? Wo kommst du her? Und so weiter. Was sind deine Hobbys? Ganz viel Wissen. Also, wir füttern unseren Verstand, damit unsere Liebe noch mehr wächst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zwischendurch mal und regelmäßig auch Wissen über ihn sammeln, in der Bibel lesen. Und ich muss an mein Theologiestudium denken, ich war nie so ein großer Fan vom Alten Testament, bis mir Dozenten, die die Bibel liebten und gerade diesen alten Teil der Bibel liebten, eine Liebe in mir geweckt haben, einfach weil sie mir viel Information gegeben haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen müssen wir unseren Grips einschalten, damit die Liebe zu Gott auch mehr aufflackern kann. Wir wollen über Gott mehr lernen. Jeder auswendig gelernte Bibelvers kann meine Liebe zu Gott stärken. Gerade wie David das sagt in einem Psalm, in den Zeiten, wo wir durchs Tal der Todesschatten gehen, Psalm 23. Wie gut ist es da, wenn ich Dinge weiß und nicht nur gefühlt habe, weil die Gefühle dann weg sind. Das ist übrigens, wo ich manche Frömmigkeitsrichtungen sehr, sehr kritisch sehe, weil dieses Wissen so wenig gepflegt wird und ganz viel Gefühle. Weil Gefühle, habe ich gemerkt, können heute so sein und morgen anders. Es muss beides da sein. Lerne es, Gott auch mit deinem Verstand zu lieben. Liebe ihn bewusst und praktisch und hingebungsvoll. Aber das Zweite, was Jesus auch sagt, und da kommen wir eigentlich dazu, wenn das Erste passiert ist, wenn unsere Beziehung mit Gott eine Liebesbeziehung ist, wir verstanden haben, wie sehr er uns geliebt hat. Wir anfangen, diese Liebe zu erwidern. Plötzlich ist da eine Energie für eine ganz andere Dimension, nämlich Menschen zu lieben. Und wir müssen beim Ersten beginnen, sonst ist das Zweite ein Krampf. Liebe die Menschen. Wie sagt Jesus, als Zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Es ist im Grunde genommen wie bei einer Taschenlampe. Die leuchtet nicht. Könnte sein, dass ich den Anschaltknopf nicht gedrückt habe. Könnte auch sein, dass der Akku leer ist. Sie leuchtet nicht. Und das ist unser normaler Zustand, den wir haben. Wenn der Akku nicht aufgeladen ist und die Lampe nicht eingeschaltet ist, leuchtet da gar nichts. Nicht von ungefähr, sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, ihr sollt das Licht der Welt sein. Aber wenn nichts leuchten kann, bleibt es dunkel. Nein, sie muss angemacht werden. Schön hell wird es dann. Blendet sogar, ne? Genau. Er erleuchtet es jeden finsteren Winkel. Und da sagt Jesus hier, im Grunde genommen, seid so eine Taschenlampe. Macht euren Liebesakku an. Lasst euch füllen, aufladen von einer Liebe, die übernatürlich ist. Dann könnt ihr andere auch lieben. Interessant, dass Jesus hier zum besseren Verständnis einen Maßstab nennt, an dem wir uns orientieren sollen, nämlich unsere Liebe zu uns selbst. Er sagt, im Grunde genommen setzt er voraus, dass jeder Mensch, der einigermaßen gesund ist psychisch, sich selbst liebt aus ganzem Herzen. Deswegen brauchen wir Therapie, wenn das nicht funktioniert. Das gibt es nämlich wirklich. Vielleicht erleben wir es bei uns, dass wir uns nicht selbst lieben können, aus welchen Gründen auch immer. Therapeuten können dazu sehr wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber er nennt das als Maßstab. Er sagt, so wie ihr euch normalerweise liebt, sollt ihr andere lieben. Aber das funktioniert nur, wenn wir übernatürlich aufgeladen sind. Und ich denke, das hat zwei Personengruppen, die wir hier im Blick haben sollten. Das sind erstmal die Menschen um uns herum, mit denen wir gerade zusammensitzen. Leute aus der Gemeinde, Leute, die auch auf dem gleichen Weg sind mit uns. Liebe zu den Kindern Gottes. Das ist nicht immer einfach, ist aber einfacher als das andere. Das ist die weltweite Familie. Manchmal lieben wir die weltweite Familie Gottes, aber die vor Ort ist schwierig, ne? Also sagen wir doch ehrlich, gucken wir uns doch mal um. Mit wem würden wir normalerweise, wenn Gott nicht im Spiel wäre, irgendwas zu tun haben hier? Vermutlich mit den allermeisten nicht. Weil wir unterschiedliche Interessen haben, weil der andere eine komische Nase hat. Was auch immer. Aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt so viele Gründe, dass wir mit den Leuten, mit denen wir hier gerade zusammen sind, nichts zu tun hätten, wenn Gott nicht im Spiel wäre. Und trotzdem fordert uns, und gerade deswegen fordert uns Jesus und auch Paulus im Neuen Testament immer wieder auf, die Menschen in der Gemeinde zu lieben. Auch wenn sie uns vielleicht nicht so, vielleicht hier oder da sympathisch sind. Weil Gott sie liebt. Epheser 5 ist ein ganz, ganz wichtiger Text, wo er sagt, er hat für diese Gemeinde sein Leben gegeben. Er liebt sie wie ein verliebter Bräutigam seine Braut. Er ist total verknallt. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch in Phasen, wo ich mit Schwierigkeiten mit Gemeinde hatte. Die hat jeder von uns wahrscheinlich schon mal gehabt. Bei mir fing das schon als Jugendlicher an. Kaum war ich Christ, hatte ich schon Schwierigkeiten mit der Gemeinde. Im Nachhinein sage ich, es war auch keine besonders gute Gemeinde. Aber das ist ja völlig, und dann es ist ja völlig wurscht, weil ich habe zum ersten Mal verstanden, wie Gott diese Gemeinde sieht. Er ist trotzdem verliebt in sie. Ist das nicht unglaublich? Epheser 5 sagt, er arbeitet das ganze Leben der Gemeinde, bis sie irgendwann mal heiratet, daran, ihre Flecken und Runzeln, steht da wirklich, zu entfernen, sie schön zu machen. Jesus ist verliebt in Gemeinde. Und das ist für mich immer zu einem größeren Wunder, je mehr ich Gemeinde kennenlerne in der Welt. Denke, wie verrückt sind die Christen manchmal. Die liebt Jesus? Inklusive mich, fragen andere sehr wahrscheinlich. Und ich weiß, dass nicht wenige unter uns oft negative Erfahrungen mit Gemeinde gemacht haben, vielleicht verletzt wurden, wo Dinge so schief gelaufen sind. Trotzdem möchte ich dich ermutigen, darum zu bitten, wenn das nicht da ist, dass Gott dir Liebe für Gemeinde schenkt. Denn interessanterweise, die ganze Leidenschaft von Jesus gilt dieser Gemeinde in der Welt. Es wäre sonst schade, weil deine Leidenschaften und deine Interessen würden dann an denen von Jesus komplett vorbeigehen, wenn du diese Liebe nicht neu gewinnst. weil Jesu komplette Ausrichtung ist auf diese Gemeinde. Auf diese und viele anderen Gemeinden und die weltweite Gemeinde. Diese fehlerhafte, schwierige, sündhafte Gemeinde. Dann wird es vielleicht dazu kommen, dass du dich überall engagierst, nur nicht dort, wo Jesus das am meisten primär tut. Weil er hat sich entschieden, das war für mich eine weitere Erkenntnis als junger Christ, vorwiegend primär durch Gemeinde in dieser Welt zu wirken. Und ich habe irgendwann kapiert, wenn ich nicht mich auch auf die Spur mit Jesus mache, bin ich völlig woanders unterwegs als Jesus, der Herr, den ich lieben möchte. Es gibt im Neuen Testament überhaupt kein Wirken außerhalb der Gemeinde. Nicht mal ein Paulus, der viel unterwegs war, hat sich immer an Gemeinde gebunden. Hat sich verbindlich gemacht. Irgendwo er ist von Antiochia zum Beispiel ausgesandt worden. Er hat sich bei Philippi angebunden, hat gesagt, von denen lasse ich mich unterstützen. Auf die höre ich. Es gibt kein Wirken Gottes außerhalb der Gemeinde im Neuen Testament. Das war für mich so eine Erkenntnis. Da habe ich gedacht, deswegen gehöre ich auch in Gemeinde. Möchte ich verbindlich dabei sein. Egal wie fehlerhaft sie ist. Und ich habe immer wieder Jugendliche begleitet, die von unserer Gemeinde weggezogen sind, an einen anderen Ort. Da gibt es keine tolle Gemeinde. Ich sage, es gibt nirgendwo eine perfekte Gemeinde. Kannst du lange suchen. Such dir die Gemeinde, die am besten ist. Das geringste Übel, könnte man sagen. Aber dann schließ dich an und sei ein Teil dieser Gemeinde und lass dich von Jesus dort gebrauchen, weil er liebt Gemeinde. Und fange an, sie genauso zu lieben und da zu dienen. Warum ist das so wichtig? Ich habe das mal als zweiten Missionsbefehl genannt oder zweiter Missionsauftrag. Weil Jesus an einer Stelle im Johannesevangelium sagt, daran werden der Liebe untereinander, werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wisst ihr, was das heißt? Wenn das funktioniert, dass wir anfangen, Gemeinde zu lieben und untereinander zu lieben, wird Jesus sichtbar an uns. Können wir uns gar nicht vorstellen, ne? An uns, an diesem Puzzle, das da sich öffnet, werden wir immer sichtbarer. Nicht, weil wir so begabt sind oder super Musik drauf haben, tolle, inspirierende Gottesdienste, welche Hauskreise, sondern an der Liebe untereinander. Und es ist nicht egal, ob wir auf unserem Weg mit Jesus Gemeinde lieben oder nicht. Davon hängt sein Ruf ab in dieser Welt. Unser Ruf in der Welt wird deswegen, ist er so negativ, weil wir uns so wenig lieben. Wie sagte der Kirchenvater Tertullian aus Karthago darüber, wie er Christ geworden ist. Er sagte, dass ihn nicht die Argumente für das Christsein überzeugt hätten, denn er hatte für jedes Argument ein gutes Gegenargument. Nein, es waren nicht ihre Argumente, schreibt er. Was mich zum Christentum bekehrt hat, war die Art und Weise, wie sie sich gegenseitig geliebt haben. Wir können so schlechte Argumente haben, wie es nur geht. Wenn wir uns lieben, wird das alle überzeugen. Weil Liebe verändert und heilt und bringt Menschen in die Verbindung zu Gott. Deswegen habe ich immer gesagt, bringt Leute in die Gemeinde, die ihr nicht kennt. Weil hier passiert etwas Übernatürliches, wenn die Gemeinde nicht total zerstritten ist natürlich. Aber wenn die Gemeinde einigermaßen funktioniert und Leute sich gegenseitig annehmen und respektieren und lieben, dann passiert da was Übernatürliches. Eine zweite Gruppe, die Jesus auch im Blick hatte, wenn er das sagt. Gott liebt nicht nur die Gemeinde weltweit und vor Ort, sondern wünscht sich, dass sie auch in eine verlorene Welt überspringt. Menschen, die verloren sind. Ich habe das ganz bewusst auch so formuliert. Wenn wir in einer persönlichen Beziehung zu Gott stehen und es uns gepackt hat und wir von seiner Liebe angezündet sind und anfangen, andere zu lieben, wird das nicht an Menschen vorbeigehen. In unserem Umfeld wird das nicht unsichtbar bleiben bei Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen. Dann wird es uns im Grunde genommen nicht kalt lassen. dass da Menschen unterwegs sind in einer Ewigkeit ohne Gott. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch den Film Schindlers Liste gesehen hat. Am Schluss, nachdem da die ganzen die Juden da vor ihm stehen, die er gerettet hat, er hat sie quasi wie Sklaven gekauft, sein gesamtes Vermögen dafür hingegeben. Am Schluss stehen die ganzen allen, ich weiß nicht, wie viele Hunderte das waren, und dann kommt er mit seiner Luxuskarosse angefahren. Und dann wird ihm zum ersten Mal bewusst, hätte er dieses Auto auch noch verkauft, wie viel mehr hätte er noch befreien können? Und dann schaut er auf seine unglaublich teure Uhr und sagt, wenn ich diese Uhr verkauft hätte, wie viele Menschen hätte ich retten können? Da wird ihm zum ersten Mal bewusst, ich hätte doch das und das tun können, dass Menschen gerettet werden können. Und dieses Erschrecken wünsche ich uns als Gemeinde manchmal, dass da eine Welt um uns herum steht, lebt, in eine Ewigkeit geht, ohne Gott gerettet werden könnte. Ich sag mal, wenn wir unseren Job machen würden, und im Grunde genommen müssen wir nicht viel machen, wir müssen uns von Gottes Liebe anstecken lassen und uns untereinander lieben. Und dann springt diese Liebe auch zu diesen Menschen über. An deinem Arbeitsplatz, dort wo du wohnst, in deiner Nachbarschaft, in deinem Hausflur, in deiner Familie wird diese Liebe überspringen. Wir brauchen, ich sage es mal ganz ungeschützt, nicht viel zu tun, sondern einfach nur brennen für Jesus. Und ich wünsche uns, dass diese Liebe uns so richtig packt, sie eine treibende Kraft in unserem Leben wird, in der nächsten Woche. Dass wir nicht aus dem Krampf, aus Pflichtbewusstsein für Jesus leben, sondern aus einer Dankbarkeit und Liebe heraus. Sonst wird der Dienst in der Gemeinde zu einem Krampf, zu einer Last. Das Bibellesen wird anstrengend. Es wird die Liebe zu Gott nicht fördern. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, es ist eigentlich eine Legende über die erste Geschichte der ersten Christenheit, wo ein wohlhabender Kaufmann eines Tages Paulus aufsucht in Rom, wo er quasi im Gefängnis oder im Hausarrest ist. Er hat von dem Apostel ganz viel gehört und wollte ihn mal persönlich kennenlernen. Er sucht ihn dann dort auf in Rom. Timotheus, der langjährige Begleiter von Paulus, soll ihn dann ins Haus geführt haben, in der Paulus dann unter Arrest war und auf seine Verhandlung gewartet hat. Und als der Paulus dann, als dieser Kaufmann dann vor Paulus steht, ist er total erstaunt, einen ziemlich gealterten, körperlich zerbrochenen Menschen vor sich zu haben. Der große Apostel der Heiligen, eigentlich nichts Besonderes. Wie konnte der so viel bewegt haben? Aber er ist gleichzeitig regelrecht magnetisiert von diesem Mann. Und sie haben einige Stunden miteinander gesprochen. Schließlich geht er. Paulus hat ihn vorher gesegnet. Draußen hat er dann aber diesen Timotheus nochmal getroffen und gesagt, sag mal, wissen Sie eigentlich, was das Geheimnis von diesem Mann ist, warum er so eine Vollmacht und Kraft ausstrahlt? Ich habe sowas noch nie erlebt. Haben Sie es nicht gesehen? Fragt Timotheus zurück. Paulus ist verliebt. Verliebt? Fragt er zurück. Ja, er ist verliebt. Verliebt in Jesus. Und das ist alles? Fragt er zurück. Ein bisschen verwirrt. Und Timotheus soll gelächelt und geantwortet haben, ja, mein Herr, das ist alles. Du und ich und andere, wenn wir liebende Gemeinde sind und es genau dieses Feuer füllt, packt, treibt, dann wird das immer Auswirkungen haben in unserem Umfeld. Dort, wo wir wohnen, nicht hier vielleicht, wenn wir gleich auseinanderfahren, hier bleibt ein Raum zurück. Nein, wo wir wohnen, wo wir eine Kraft bekommen haben am Sonntag und im Lauf der Woche aus dieser Liebesbeziehung. Wenn wir liebende Gemeinde sind. Jeder dort am Ort, wo er ist, wo er wohnt und arbeitet und eine Freizeit verbringt. Und das wird über kurz oder lang enorme Auswirkungen haben. Deswegen ist gut, dass wir heute Abend mal feiern, dass wir das gleich machen. Uns genau das nochmal zusagen lassen, was Jesus investiert hat, um uns zu lieben und seine Liebe zu zeigen. Lass uns vor dem Abendmahl nochmal zwei Lieder singen miteinander, die im Grunde genommen Gedanken aus dem Bibeltext aufgreifen.